Wolfgang hat zu diesen Versen als Thema formuliert, die Erhöhung des Christus über jede Autorität. Wolfgang, darf ich dich nun bitten, der Herr lege sein Wort in deinen Mund, dass wir hören.
Bitte. Ja, was denkst du bei diesem Thema? Die Erhöhung des Christus über jede Autorität. Denkst du vielleicht, was bringt mir das? Ist ja heute üblich, ne, zu fragen, Kosten, Nutzen. Was bringt mir das für morgen, für die kommende Woche, für den nächsten Monat, ja für mein Leben, zu wissen, dass der Christus über jede Autorität erhöht ist? Die Antwort bekommst du gleich, vielleicht weißt du sie ja auch schon. Aber wir müssen ja berücksichtigen, wir haben schon gehört, es geht hier um das sogenannte erste Gemeindegebet, dass der Apostel Paulus vorher sagt, ich formuliere mit meinen Worten, ich möchte, oder das ist mein Gebet, weil ich möchte, dass ihr endlich begreift, was Gott in Christus gewirkt hat, was auch euch ganz direkt betrifft. Also Paulus war ja ein Praktiker. Und wenn er sowas betet und die gewaltige Wirkung, die Gott erzeugt hat, in Christus hier schildert, dann muss das auch für mich ganz konsequent anwendbar sein. Und genauso ist es auch. Also, er spricht von den großen Kräften Gottes im Vers 19, wir haben es in der Einleitung gehört. Alle vier Gotteskräfte werden hier genannt. Deswegen sage ich mal, das ist der stärkste Vers der Bibel, ihr kennt das schon. Also seine Vermögenskraft, das ist die Kraft, mit der er alles vermag. Oder seine Energie, würden wir sagen, wörtlich Innenwirkung. Dann führt er die Haltekraft an. Das ist Kratos, griechisch, und dann auch die Stärke. Also vier Kräfte. Und jetzt im Vers 20, ab dem geht's ja heute, die anderen haben wir hier schon behandelt, ab Vers 20 sagt er dann, und diese Kräfte benutzte er und hat in dem Christus innen gewirkt. Also seine ganze Energie ist in dem Christus wirksam geworden, damit er sozusagen aus Erstorbenen erweckt werden konnte. Und jetzt ist die Frage, bist du jemand, der sich als wiedergeborener Christ fühlt oder weiß, dass das so ist? Bist du jemand, der weiß, ich gehöre diesem Christus, ich bin ein Teil von ihm? Dann musst du logischerweise in deinem Denken auch so konsequent sein und sagen, alles das, was wir heute Morgen hier besprechen, was aus diesen Versen herausleuchtet, ist auch Gottes Wirken in und mit mir. Das heißt, in allem, was dieser Christus im Auftrag Gottes und in seiner Kraftfülle tut und für welche Bestimmung er vorgesehen ist, das ist auch meine Bestimmung, das ist auch mein Leben, das vollzieht sich heute, hier und jetzt auch an mir, nicht irgendwann mal. Das wäre die Antwort, wenn du jemand bist, und ich sage das auch für die Internethörer, die Predigt ja mal hören, dann, ja, wenn du jemand bist, der das Gefühl noch nicht hat, diesem Christus zu gehören, und wenn du dir das trotzdem anhörst und am Ende sagst, das ist ja ganz toll, also sowas möchte ich auch, dann kannst du mit diesem Christus reden. Dann solltest du diesen Jesus Christus ansprechen wie einen Vater und sollst ihn bitten, wenn du der Herr bist, so wie wir das heute besprechen, dann zeige mir deinen Weg. Dann gib mir diesen Geist. Dann schenke mir dieses Leben. Dann nimm mich ganz hin. Ich will dazugehören. Das wäre dann eine Möglichkeit und du kannst sicher sein, dass dieser Christus niemanden dahinten lässt. Lass uns die Verse im Einzelnen anschauen, wie wir das gewohnt sind, um auch die Begriffe zu verstehen. Wir müssen ja manche Begriffe auch ganz wörtlich nehmen, damit uns der große Sinn dieser Worte aufgeht. Man könnte sagen, ein ganzer Kronleuchter kann plötzlich aufleuchten, wenn du ein Wort richtig verstehst. Lass es uns ausprobieren. Also im Vers 20 spricht er von der Innenwirkung der Energie, der Innenwirkung dieser vier Gotteskräfte in dem Christus. Er hat ihn aus Erstorbenen erweckt und in seiner Rechten sitzt er jetzt. In seiner Rechten, müssen wir erklären, in den auf himmlischen Bereichen. So nenne ich sie. Wir werden das ja der Reihe nach erklären, dann kannst du das, wenn du das erste Mal hörst, auch verstehen. Innenwirkung, Energie, also alle Gotteskräfte haben innen gewirkt in dem Christus. Jetzt können wir uns vorstellen, welche gewaltige Kraft notwendig ist, um eine Auferstehung herbeizuführen. Weil Gott alle seine Kräfte nach den Worten des Paulus gebraucht hat, um diesen Christus aufzuerwecken und den Leib dieses Christus zuzubereiten, was ja immer noch im Gange ist. Und jetzt ist die Frage, wenn ich Teil dieses Christus bin, dann muss mir doch bewusst sein, dass diese Gotteskraft auch in mir wirkt. Wenn ich Teil dieses Gesamtleibes bin, wirkt Gott auch in mir mit dieser gleichen Kraft. Das muss uns bewusst sein, wenn wir nachher nach der Stunde hier rausgehen, wenn wir morgen an unseren Arbeitsplatz müssen oder du, wenn du Rentner bist, hast auch irgendwas vor. Also wenn wir hineingehen wieder in diese Welt, weil wir sind ja dafür gemacht, hier zum Zeugnis zu stehen für diese Gotteskräfte, dann sollte uns das bewusst sein. Und ich möchte euch auch ermuntern, wer die Bibel mit hat, das eine oder andere mit nachzuschlagen, weil ich habe ja mein Predigtstil geändert. Ihr wisst das, ich tue jetzt immer in der Bibel blättern und suche die Texte raus, die ich hier vorlese, damit jeder Gelegenheit hat, sich vielleicht auch eine Notiz zu machen an der Stelle, wie immer das auch sei. Und deswegen lasst uns Römer 6, Vers 4 lesen, weil in Römer 6, Vers 4 Paulus noch etwas verknüpft mit dieser Gotteskraft, die gewirkt hat, was für uns auch entscheidend ist. Römer 6, Vers 4 lesen wir: Wir wurden daher zusammen mit ihm begraben durch die Taufe hinein in den Tod, auf dass ebenso wie Christus aus Erstorbenen erweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln sollen. Allein der Text ist schon eine Predigt wert, aber wir können das ja nicht machen, weil dann sitzen wir nächste Woche noch hier, wenn wir zu jedem Vers noch eine Predigt hören. Aber ich muss das trotzdem erklären. Ich habe es ja relativ wörtlich gelesen und wer in seiner Bibel mitgelesen hat, wird gemerkt haben, dass es da schon hier und da auch noch Grund zum Nachdenken gibt. Wie ist denn diese Herrlichkeit, diese Herrlichkeitswirkung in uns überhaupt möglich geworden, wenn wir diese beiden Texte jetzt verknüpfen, Epheser 1, 20 und Römer 6, 4? Das ist doch möglich geworden, weil Paulus in Römer 6, 4 sagt, wir sind zusammen mit ihm begraben worden. Wie geht denn das? Er erklärt das doch hier. Er sagt, durch die Taufe. Was für eine Taufe? Er erklärt sie auch. Hinein in den Tod. Damit wir ebenso wie Christus aus Erstorbenen erweckt wurde, mit erweckt werden, könnte man anfügen. Also, wie ist dieser Vorgang? Wir sind zusammen mit ihm in die Todestaufe begraben. Die meisten lesen hier Wassertaufe. Das kann ich nicht nachvollziehen. Die mag einen symbolischen Wert haben auf dieser Ebene. Aber wenn wir es wörtlich nehmen, es gibt ja mindestens 7 Taufen in der Schrift. Eine davon ist die Todestaufe, mit ihm in seinen Tod getauft. Das heißt, das ist auf Golgatha geschehen. Die gesamte Leibesgemeinde und wie wir nachher noch sehen werden, eigentlich die gesamte Schöpfung ist in ihm mitgestorben und sozusagen völlig verändert worden, wie uns das Wort das sagt, um eine Neugestaltung vorzunehmen. Also wir sind mit ihm gestorben und mit ihm erweckt worden. Wie kannst du denn in Neuheit des Lebens wandeln aufgrund irgendeines Wassers? Man kann doch nur in Neuheit des Lebens wandeln, wenn die Gotteskraft in mir das gewirkt hat, nämlich durch das Sterben und Auferstehen mit dem Christus. Das wird dir im Verlauf des Gesprächs heute Morgen noch deutlicher werden. Also er hat uns aus Erstorbenen erweckt durch seine Herrlichkeit, nicht nur den Christus, sondern auch alle, die ihm gehören. Und deshalb musst du, damit du erweckt werden kannst, wir können mal Epheser Kapitel 6 aufschlagen, den Vers 6, Epheser 2, Vers 6, damit du das erleben kannst, zusammen mit ihm erweckt werden, diese Innenwirkung der Gotteskraft verspüren kannst, musst du doch vorher gestorben sein. Nur wer gestorben ist, kann auch auferweckt werden. Epheser 2, Vers 6 bestätigt Paulus, auch erweckte er uns zusammen mit dem Christus, füge ich an, und setzt uns zusammen nieder in den aufhimmlischen Bereichen in Christus Jesus. Glaubst du das? Kannst du das glauben? Nimmst du das wirklich, wie es hier steht? Er hat uns erweckt und zusammen mit ihm in aufhimmlischen Bereichen, erkläre ich gleich noch, was das ist, niedergesetzt. Ja, was muss denn da vorher passieren? Ich muss also vorher, wie Römer 6 sagt, mit ihm gestorben sein. Natürlich kann ich das vergeistigen und kann sagen, ja, die Wassertaufe ist ein Symbol dafür. Ich will heute nicht über die Wassertaufe reden. Ihr wisst, wie ich darüber denke. Wenn einer getauft werden will, machen wir das. Das ist ein Zeugnis vor der Welt. Keine Frage. Aber tu der Taufe keine lebensrettende Bedeutung geben. Die hat sie nicht. Die Taufe, um die es hier geht, ist die Todestaufe in Verbindung mit Christus. Ich bin mit ihm gestorben und mit ihm auferweckt worden und jetzt sitze ich mit ihm in den aufhimmlischen Bereichen. Das kann ich glauben, auch wenn ich noch hier unten herumlaufe als körperlich-leiblicher Mensch. Also ist doch da etwas passiert. Und warum hat Gott das gemacht? Noch ein Grund, den wir noch klären müssen zum Gesamtverständnis. Warum hat er das gemacht und wie hat er das gemacht? Ich gehe nochmal nach Römer Kapitel 3. In Römer Kapitel 3 fängt ja der Paulus an mit seiner großartigen Rechtfertigungslehre, die sich auch über das Kapitel 5 bis hinein in 8 zieht. Also Römer 3 ist der Anfang, nachdem Paulus geschildert hat, dass es keinen Menschen gibt in den Nationen, bei den Juden und auch in der Leibesgemeinde, der gerecht ist, da sagt er hier, Römer 3, ab Vers 23 bis 25, denn alle Verfehlten oder Sündigten und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und, jetzt kommt's, und werden geschenkweise gerechtfertigt in seiner Gnade durch die Erlösung in Jesus Christus. Alle sind Sünder und werden geschenkweise gerechtfertigt. Geschenk. Was sagt Geschenk? Dafür machst du nichts, das kriegst du geschenkt. Wer für ein Geschenk was bezahlen will, beleidigt den Schenker. Geschenkweise gerechtfertigt. Und Vers 25, welchen Gott sich als Sühnemittel, hier ist das Wort für den Deckel der Bundeslade angeführt, das ist ein Bild auf das Opfer des Christus, was die Sünden bedeckt. Er hat ihn als Sühnemittel vorgesetzt durch, Achtung, in deiner Bibel steht was anderes, durch Treue in seinem Blut, nicht durch Glauben an sein Blut. Das ist nicht korrekt übersetzt. Nicht der Glaube an sein Blut rettet mich, sondern die Treue Gottes im Blut des Christus hat die Voraussetzung dafür geschaffen. Das müssen wir ganz klar auseinanderhalten. Und wegen des Danebenlassens der vorher geschehenen Verfehlnisse oder Sünden. Also warum ist das Ganze möglich geworden? Warum kann ich jetzt mit ihm da sitzen? Weil ich nichts tauge, alle anderen auch nichts taugen und Gott sich jetzt einen Weg ausgedacht hat, nämlich geschenkweise alle zu rechtfertigen in dem Christus. Er hat dafür den Preis bezahlt. damit er alles, nämlich das ganze All, jeden Einzelnen zum Ziel bringen kann, anfangend mit der Leibesgemeinde, die ja als, wenn wir den Gesamtheilsplan betrachten, wäre ein anderes Thema, die ja den Anfang machen muss, damit die Heilsgeschichte weitergeht. Also erst kommt der Leib, dann kommt Israel und dann die restlichen Völker, das ist die Reihenfolge, grob gesagt. So, und jetzt sagt er hier, in Epheser 1,20 sind wir ja mit unserem Thema, sagt er hier, er hat ihn erweckt und in seiner Rechten hingesetzt. Zu seiner Rechten lesen wir oft, das klingt so wie die rechte Seite. Wenn wir diesen Begriff in der Schrift mal nachgehen, der kommt noch zweimal ganz deutlich im Markus 16,19 zum Ausdruck. Da steht das im Plural, und da können wir das auch viel besser verstehen. Er setzte sich aus Rechten des Gottes, steht da wörtlich. Das kann ich natürlich schwer verstehen, ich weiß das, aber ich muss etwas anspruchsvoll sein, damit ihr auch ein bisschen mitdenkt. Das gehört sich doch so. Also aus Rechten Gottes, was heißt das, wenn wir dieses Wort analysieren und den Zusammenhang, übrigens der Stephanus sagt das auch so in seiner Rede, als er den Himmel offen sieht, in Apostelgeschichte 7, Vers 55, da steht dort, er sah den Christus, der wirklich Stand genommen hat, aus Rechten, Plural, des Gottes. Also hier geht es um die Rechtsgrundlage. Es ist nicht nur die rechte Seite, dass er auf der rechten Seite des Thrones sitzt. Nein, hier geht es auch und ganz besonders, das zeigt uns der Plural in diesen beiden Texten, um die Rechtsgrundlage aus Rechten, aus juristischen Gründen, weil Gott die juristischen Gründe klar gemacht hat. Deswegen sitzt er jetzt dort und kann jedem, den er will, an diese Stelle setzen, weil er geschenkweise, Römer 3, eine Rechtfertigung auf der Grundlage dieses Rechtsverfahrens, das er sozusagen durchgeführt hat, ihn eben gerecht machen kann. Ohne diese Rechtsgrundlage wäre er, nämlich Gott, ungerecht. Aber der Römerbrief sagt uns, du bist gerecht, weil du die Voraussetzung dafür geschaffen hast. In Hebräer Kapitel 1 bestätigt ja Gott selber dieses Verhalten. Und Hebräer Kapitel 1, die Verse, wir haben ja hier schon öfter auch darüber gesprochen, die sind ja so gewaltig, die Herrlichkeit des Gottessohnes hier so deutlich zeigen, seine Göttlichkeit hervorheben. Da kann niemand dran vorbeigehen. Und in Hebräer Kapitel 1 im Vers 8 bestätigt ja Gott selber an dieser Stelle dieses Verhältnis zum Sohn. Er sagt, der Vater spricht zum Sohn. Hebräer 1, Vers 8. Dein Thron, o Gott, ist hinein in den Äon des Äons. Und der Herrscherstab der Geradheit ist Herrscherstab deiner Regentschaft. Das ist ein Zitat aus Psalm 45, Vers 6. Da steht genau dasselbe. Also der Vater sagt zum Sohn, du bist Gott und bist Regent, und das geschieht hinein in den Äon des Äons. Von Ewigkeit zu Ewigkeit steht wahrscheinlich in deiner Bibel Äon, erkläre ich nachher noch für alle, die es noch nicht gehört haben. Also, Grundtextwort ist Äon, und es gibt einen Äon, in dem alle Äonen sind. Und wenn wir wissen, dass Äonen geschaffen sind, das steht da hier im Vers 2, Hebräer 1, Vers 2, schon mal vorweggenommen. Da heißt es ja, wenn du hochguckst, ja, am letzten dieser Tage hat er zu unserem Sohn gesprochen, den er zum Erben für alle eingesetzt hat, und dann durch den er auch die Äonen gemacht hat. Weltzeiten, Zeitalter, wird da übersetzt, Ewigkeiten schreibt hier niemand hin, weil das würde gleich auffallen, weil das nicht stimmt. Das Wort wird ja immer mit Ewigkeit übersetzt, was grundlegend falsch ist. Es gibt keine Ewigkeit als Endlosigkeit durch diesen Begriff bezeichnet. Also er hat die Äonen gemacht, eigentlich ein logischer Schluss. Wenn er die Ewigkeit gemacht hat, was war denn dann vorher? Da gab es ja keine Ewigkeit. Also es ist schon Unsinn in sich, das so zu sehen. Und es hätte auch keinen ewigen Gott gegeben, wenn es die Ewigkeit noch nicht gibt. Also hier haben wir einen riesen Konflikt, ist schon oft besprochen worden. Auf jeden Fall müssen wir beachten, dass Äonen nicht endlos ist, sondern ein Zeitabschnitt mit Anfang und Ende. Und innerhalb dieser Zeitabschnitte, da gibt es ja jetzt diesen Konflikt, wenn er immer regiert, wenn das so ist, wie es hier steht, dass er Gott ist, hinein in die Äonen. Was ist er denn dann danach, sagen dann die Leute oft. Und hier ist eben dieses Missverständnis, das man noch nicht verstehen kann. Das will ich nachher noch beleuchten. Ich hoffe, die Zeit reicht heute. Dass wir sagen können, wenn die Äonen zu Ende sind, die sind ja Schöpfung, dann geht was Neues los. Und danach, von danach redet die Bibel ja im Grunde nur an einer Stelle. Wir lesen die nachher noch. Und alles, was sich also abspielt in diesem Thema, geschieht innerhalb dieser Äone. Und deshalb heißt es hier, er hat ihn gesetzt in den aufhimmlischen Bereichen. Das müssen wir jetzt noch klären. Überhimmel wird manchmal übersetzt. Die Konkordante Bibel macht das, glaube ich. Und die meisten Bibeln schreiben nur Himmel hin. Und das ist aber zu wenig. Himmel ist zu wenig. Im Grundtext steht noch ein Präfix davor, ist ein eigentlich aufhimmlisch. Und dieses auf ist auch nicht über, sondern eben auf, weil es ein Gebiet bezeichnet. Es geht hier grammatisch um den dritten Fall. Nur für Leute, die ein bisschen Grammatik können, muss ich das dazu sagen. Also es geht um einen Bereich, sagt er, hat ihn gesetzt in aufhimmlischen Bereichen. Ich glaube, Heinz hatte gelesen, himmlische Örter oder sowas, in deiner Bibel stand das. Ist ja auch schon gut, dass man das noch unterscheidet. So, also er hat uns zusammengesetzt in den aufhimmlischen Bereichen. Jetzt lasst uns mal gucken, was das ist, damit wir einen Begriff dafür kriegen, wovon er hier spricht. In Epheser 2, Vers 6 haben wir schon gelesen. Ich will es trotzdem nochmal machen. Epheser 2, Vers 6. Wir sitzen zusammen, haben wir gelesen. Er hat uns zusammen niedergesetzt in den aufhimmlischen Bereichen, füge ich an, in Christus Jesus. So, also wir sitzen dort. Jetzt magst du sagen, ja, wenn ich dort bin, ist alles in Ordnung, ist eine wunderbare Sache. Das ist eigentlich das Ziel aller Wünsche, die wir so haben. Vorsicht, das ist noch nicht das Ende, oder das Ziel, sondern eben nur eine Zwischenstation. Wir sitzen mit ihm in den aufhimmlischen Bereichen, nämlich, ich füge es schon an, will es gleich noch verweisen, um dort zu arbeiten. Wir sind nicht dort Urlaub zu machen oder auf einer rosa Wolke zu sitzen und Trompete zu spielen oder irgendwas, sondern wir sind dort, um zu arbeiten. Epheser 3, Vers 10, ein weiterer Hinweis, da steht etwas, was uns jetzt aufhorchen lassen sollte, da heißt es, auf das nun, ja, das zweite Gemeindegebet, wo Paulus wieder betet und sagt, auf das nun den Anfänglichen und den Autoritäten in den aufhimmlischen Bereichen durch die Versammlung die vielbundige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. In diesen aufhimmlischen Bereichen sind also Anfängliche, das sind Engel, erkläre ich nachher noch, das sind hochrangige Engel, Anfängliche und Autoritäten sind personifiziert. Also der Anfang im Plural personifiziert, deutet auf Engel hin. Das ist eigentlich für die Ausleger kein Problem. Das sehen die meisten so. Und hier geht es also darum, dass in diesen aufhimmlischen Bereichen auch Engel sind. Kann man zunächst mal neutral stehen lassen. Wenn wir jetzt Epheser 6, Vers 12 lesen, dann merkst du auch noch, was für Engel da noch sind. Epheser 6, Vers 12 sagt ja Paulus, wo unser Ringkampf hingeht. In Epheser 6, Vers 12 sagt er, unser Ringen ist nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Anfänglichen, wieder die hochrangigen Engel, gegen die Autoritäten, hochrangige Engel, gegen die Kosmokratoren, die Weltbeherrscher der Finsternis, hochrangige Engel, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, und jetzt sagt er, wo das ist, in den aufhimmlischen Bereichen. Verstehst du, das sind gute Engel, das sind böse Engel, das sind wir mit Christus, In den aufhimmlischen Bereichen ist noch längst nicht alles in Ordnung. Da gibt's viel Arbeit. Der Himmel ist noch nicht rein, sagt der Hebräerbrief. Also wir haben dort zu arbeiten. Und jetzt ist noch was dort. Guck mal nach Hebräer 12, Vers 22. Wir blättern mal nach hinten. Hebräer 12, Vers 22. Damit wir ein Gefühl dafür kriegen, wo wir denn hinversetzt worden sind mit dem Christus, wie er es hier in Epheser 1, Vers 20 sagt. Also Hebräer 12, 22 steht noch was von diesen aufhimmlischen Bereichen. Da heißt es, sondern ihr seid herzugekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebenden Gottes, dem aufhimmlischen Jerusalem und zu 10.000 der Engel, einer Allzusammenkunft oder Festversammlung wird gern übersetzt. Also das aufhimmlische Jerusalem, das Jerusalem droben, das Jerusalem, was mal auf die Erde kommt nach der Offenbarung, ist in den aufhimmlischen Bereichen. Es ist ein aufhimmlisches, nicht überhimmlisch, aufhimmlisches Jerusalem. Zu überkommen noch. Also dort sind Engel, gute, schlechte, das sind wir, das Jerusalem ist dort, da gibt es eine Betriebsversammlung, alle, die da leben, versammeln sich, sagt hier Hebräer 12, 22, und kriegen ihre Order, was zu tun ist. Also Arbeit. Und jetzt magst du sagen, ja Moment mal, da hat doch Jesus mal gesagt, in Johannes 14, Vers 2, ich will es nur erwähnen, in Johannes 14, Vers 2 hat er gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Kennt jeder, ne? Wo ist denn das? Ist das vielleicht auch dort? Das glaube ich nicht. Weil der Arbeitsbereich und das Wohnen wird eigentlich immer getrennt. Ne? Der Chef der Firma hat noch eine Wohnung, selbst wenn die in der Firma drin ist. Also der Privatbereich und der Arbeitsbereich sind getrennt. Jetzt kann man das Irdische nicht unbedingt auf den Himmel projizieren, auch klar. Wir brauchen einen Bibeltext, der uns das erklärt. Und wer mich kennt, weiß, ohne Bibeltext gibt es keine Antwort. Und ich habe eine Antwort in Epheser 4, Vers 10. Weil in Epheser 4, Vers 10 haben wir den Text, der uns das jetzt erklärt, wie das zusammengehört. In Epheser 4, Vers 10 wird das beschrieben, wo der Christus hingegangen ist, wo die Wohnung ist, wo offensichtlich das Vaterhaus ist, zu unterscheiden von den aufhimmlischen Bereichen, in denen wir arbeiten dürfen, um alles wiederherzustellen. Epheser 4, 10. Er spricht davon, dass er hinabgestiegen ist. Also der Hinabgestiegene, Christus selbst, ist auch der Hinaufgestiegene. Wo ist er hingestiegen? Oben über die Himmel, auf das er das All vervollständige. Also das ganze All muss vervollständigt werden, wollte ich auch noch was zu sagen nachher. Und wie ist das passiert? Indem er seine Autorität erhalten hat und über alle Himmel hinaufgestiegen ist. Also wir haben auf himmlische Bereiche, das heißt auf im Sinne von, die Dauerübersetzung sagt Gebiets der Himmel, also innerhalb der Himmel. Das EP heißt also im Gebiet der Himmel. Und wir haben die Stelle hier, dass er über alle Himmel aufgestiegen ist. Was ist denn Himmel? Himmel ist doch Schöpfung. Was steht denn in 1. Mose 1, Vers 1? Gott schuf die Himmel. Was war denn da vorher? Wo war denn der Gott im Himmel, wenn es keinen Himmel gab? Ihr dürft doch Gott nicht an den Himmel binden. Ihr dürft doch Gott nicht an die Ewigkeit binden. Wer Gott an den Himmel bindet oder an die Ewigkeit, macht ihn klein. Gott ist viel größer. Er hat die Ewigkeit gemacht und auch den Himmel. Ihn gab es vorher und ihn wird es auch geben, wenn Himmel nicht mehr ist und wenn Ewigkeit, sprich Äon, auch nicht mehr ist. Die Verhüllungszeiträume, das bedeutet das ja auch, werden zu Ende gehen. Also wir müssen Gott nicht hineinzwingen in die Äonen, die Ewigkeiten, weil er da nicht reinpasst. Er ist größer und wir dürfen ihn auch nicht hineinzwingen in die Himmel. Dort arbeitet er zweifellos zusammen mit uns, aber er wohnt nicht dort. Und er ist die Himmel sind nicht seine Existenzgrundlage, denn er hat sie gemacht. So, das zum grundsätzlichen Verständnis. Also wenn du jetzt den Vers 20, wir sind fertig mit Epheser 1, Vers 20 nochmal liest, heißt es also, er innen wirkt in dem Christus mit allen Gotteskräften, ihn also Gestorbenen erweckend und in seiner Rechten setzend in den Aufhimmlischen. Das ist ein ganz anderer Begriff von dem Ganzen. Jetzt weißt du, wir sind mit Gott, da gibt's Arbeit, das ist noch nicht das Ende, es geht noch weiter. Und jetzt sagt er hier, Vers 21, und jetzt könntest du ins Schleudern kommen, Epheser 1, Vers 21, der nächste Vers, sagt er, er hat ihn gesetzt in den Aufhimmlischen, oben über jedem anfänglichen Engel Gewalten, über jede Autorität, Engel, über jede Vermögenskraft, über jede Herrschaft, über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Äon, sondern auch in dem künftigen. Könnte ja versucht sein, an dieser Stelle zu sagen, redet er nicht doch von der höchsten Stelle, denn das klingt verdächtig. Wir sitzen in den Aufhimmlischen mit ihm zusammen, oben über jedem, und dann zählt er die alle auf, die ganzen Engelmächte. Hier müssen wir sehen, im Gegensatz zu Epheser 4,10, was wir eben gelesen haben, dass er über alle Himmel gegangen ist, dass es hier innerhalb der Himmel um eine juristische Stellung geht, nämlich er hat die Autorität über all diese anderen Autoritäten und Mächte. Das hat nichts, es hat keinen räumlichen Charakter, Epheser 1,21, sondern einen juristischen Sinn. Er ist juristisch gesehen über allen angeordnet. Deswegen ja unser Thema heute, die Erhöhung des Christus über jede Autorität. Er herrscht über alle Autoritäten, egal wie die heißen. Er ist oben über jedem angesiedelt. Und wenn du jetzt, wir haben am Anfang gesagt, was bringt mir das für morgen, für meine Arbeit? Und jetzt liest du mit mir mal Römer 8, Vers 38 und 39. Dann hast du die praktische Anwendung dieses Textes auf dein Leben. Jetzt siehst du plötzlich, wozu das gut ist, dass Gott ihn so hoch gemacht hat, zusammen mit uns. Was bringt mir das? Römer 8, Abvers 38. Denn ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, Achtung, noch anfängliche, das sind hochrangige Engel, weder bestehendes noch künftiges, noch Vermögenskräfte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendeine anderweitige Schöpfung uns zu trennen vermögen wird von der Liebe Gottes, der in Christus Jesus, unseren Herrn. Na, ist das nicht toll?
Halleluja.
Ja, danke. Also, egal, was dir morgen passiert, egal, was in dein Leben hineingestellt ist, wenn du diesem Christus gehörst und zusammen mit ihm über alle diese Autoritäten in den unsichtbaren Bereichen gesetzt bist, kann dich niemand von diesen Autoritäten, von der Liebe des Christus trennen. Wenn ich das doch wissen darf, dann wären meine Probleme in meinem Leben ganz klein. Wenn ich das glauben darf, kann mich hier eigentlich nichts mehr erschüttern, nicht mal der Tod steht hier. Was ist der Tod? Eine Predigt extra wert. Er ist unwirksam gemacht, mit dem haben wir nichts mehr zu tun. Sterben ist was ganz anderes. Sterben ist ein Hinübergehen. Lasst euch nicht irre machen. Wer stirbt, ist tot. Das ist Unsinn. Das steht nicht in unserer Schrift. Wer stirbt, der lebt, aber nur woanders. Da gibt's unterschiedliche Leben, auch klar. Das sind alles extra Themen. Könnt ihr da aufschreiben, wenn ihr wollt, auf den Zettel. Und das werden wir natürlich nicht alles behandeln können in Holzhausen. Wir müssen uns was aussuchen, keine Frage. So, und jetzt führt er hier in diesem Vers diese alle an. Ich will sie noch kurz aufführen, damit wir sie verstehen. Diese anfänglichen, da steht das Grundtextwort für Anfang. Das Grundtextwort für Anfang im Plural, also Mehrzahl. Es ist ein personifizierter Plural und das sagen die Ausleger, das sind Engel, das ist eigentlich ganz klar. Das sind die ersten Engel, die Gott gemacht hat, das sind die hochrangigen Cherube. Und jetzt lesen wir noch Kolosser 1, Vers 16 zu diesen Gedanken. Da schreibt Paulus auch was dazu, in Kolosser 1, Vers 16. Da haben wir gleich den Grund, wenn wir diesen Vers lesen, warum das alles so ist. Warum er über diese anfänglichen Autorität hat. Was steht denn in Kolosser 1, Vers 16? Da steht von dem Christus, weil in ihm die alle, das All, alles was es gibt, erschaffen wurden. Und dann zählt er auf, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren, die Unsichtbaren, seien es, Achtung, kommen diese Begriffe, Throne, also alle, die herrschen, Herrschaften, seien es anfänglich, haben wir wieder dieses Wort, hochrangige Engel, seien es Autoritäten, die alle, das All, alles, was es gibt, ist durch ihn und hinein in ihn erschaffen. Wenn das so ist, dann weißt du auch, warum er die Autorität über alles hat. Er hat die alle gemacht und jetzt kannst du dir ja ausrechnen, wenn ich was mache, ich kann kein Leben das machen, aber was Todes kann ich machen. Also wenn du ein Haus baust, dann bist du Herr dieses Hauses, das ist doch ganz logisch. Das Haus herrscht doch nicht über dich, sondern umgedreht. Wenn er also Engel gemacht hat, wenn er die Autoritäten gemacht hat, wenn er die Äonen gemacht hat, wir haben es gelesen in Hebräer 1, 2, dann ist er auch über ihnen angeordnet. Er beherrscht sie, weil er sie gemacht hat. Und deshalb, ich muss trotzdem nochmal, auch wenn es hier ungewöhnlich klingt, nach Hebräer 1, Vers 10 zurückkehren, weil in diesem Kapitel 1, das ist ja so gewaltig, da wird ja noch was gesagt, was meistens übersehen wird. In Hebräer 1, Vers 10, das muss ich noch hier loswerden, da heißt es noch einmal, dass der Vater zum Sohn sagt, das macht er ja mehrfach, da sagt er, du Herr hast, jetzt steht in deiner Bibel wahrscheinlich im Anfang, und jetzt müssen wir wissen, dass hier eine Personifizierung vorliegt, wieder ein personifizierter Plural, du Herr hast gemäß Anfänglichen die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände, Psalm 102. Ist hier zitiert, Vers 25. Also, der Vater sagt zum Sohn, du hast gemäß diesen Engeln, diesen hochrangigen Engeln, die Erde gegründet. Das ist doch unsere Antwort darauf, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, wenn morgen irgendwo wieder ein Unglück passiert, warum das Ganze geschieht. Weil dieses gesamte Schauspiel in dieser Schöpfung dafür da ist, den Engeln etwas zu lehren. Das sagt mir dieser Vers, wenn ich ihn richtig übersetze. Nämlich, wenn ich nicht Anfang hinschreibe, sondern das, was da wirklich steht, nämlich Anfängliche, das sind die Engel. Wenn du an den Quelltext guckst, Psalm 102, Vers 25, das müssen wir jetzt nicht machen, weil das ist eigentlich nur ein Nebengedanke, dann steht dort auch nicht Anfang, sondern da stehen auch die Engel genannt im hebräischen Text. Das wagt sich noch niemand hinzuschreiben. Weiß nicht warum. Das ist ein anderes Thema. Also wichtig ist zu wissen, diese hochrangigen Engel sollen etwas lernen. Und wir haben vorhin gelesen, in Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 10 war es wohl, dass wir, dass es unsere Aufgabe ist, diesen hochrangigen Engeln die vielbundige Weisheit Gottes kundzutun. Das heißt, die lernen an uns. Dann werden noch Autoritäten genannt und wenn es um Autorität geht, müssen wir wissen, auch das sind Autoritäten, sind Geistesmächte. Vor Golgatha hat Jesus gesagt in Matthäus 11, Vers 27, mir ist von meinem Vater alles übergeben. Nach Golgatha, vor seiner Himmelfahrt, hat er gesagt in Matthäus 28, 18, mir ist alle Autorität gegeben, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Zwischen diesen beiden Aussagen lag Golgatha. Und wenn wir das Geschehen richtig einordnen, müssen wir also sagen, bei seiner Verhaftung bis zu seiner Auferstehung in dieser Zeit hat er sich freiwillig diesen Autoritäten und Finsternismächten ausgeliefert. Vorher hatte er Autorität darüber, nachher wieder. Und für den Kaufpreis, wichtig, zwischendrin hat er diese Autorität nicht gehabt. Dann führt er ja noch Vermögenskräfte an, Dynamis. Vermögenskräfte, das ist die Kraft, mit der man etwas zu tun vermag. Und je nachdem, wer man jetzt ist, hat man mehr Vermögen oder weniger Vermögen. Die hochrangigen Engel haben sicher ein gewaltiges Vermögen, etwas zu tun. Aber wenn der Christus über ihnen autoritätsmäßig angesiedelt ist, ist seine Vermögenskraft offensichtlich größer. Also hat er die größere Vermögenskraft. Gott und Christus sind an höchster Stelle, wenn es um diese Vermögenskraft geht. Und deshalb haben sie eben auch das größte Vermögen. Dann führt er noch Herrschaften an. Wer denkt da nicht an Offenbarung 19, der Herr der Herren und Königin der Könige. Also über allen Autoritäten ist er angesiedelt. Und jetzt sagt Paulus ja auch noch in diesem Vers, und noch über jeden Namen. Da bin ich manchmal ganz ketzerisch und sage, ja, wenn ich das wirklich nehme, dann würde das auch bedeuten, es gibt ja einen Namen in der Bibel, das Tetragramm JHWH ist der Gottesname. Wenn der Christus über jeden Namen erhoben worden ist, kann ich den dann ausnehmen, den Vater oder Gottesnamen? Meine Antwort ist, musst du nicht, weil dieser Gottesname hat einen Zusatz erhalten. Er heißt ja jetzt Yeshua oder Jehoshua, je nachdem, wie du es vokalisiert haben willst oder aussprechen willst, ist egal. Jesus, griechisch, hebräisch Jehoshua, Yesha ist retten und Yahweh, der Gottesname, ist hier verbunden. Das heißt also, Yahweh rettet. Der neue Gottesname heißt also, Yahweh rettet. Deswegen ist dieser Name, den Christus erhalten hat, den der Vater auch hat und den der Geist übrigens auch hat, nach Matthäus 28, der Taufformel, ist dieser Name jetzt der Name über allen Namen, genau wie es Paulus hier in Epheser 1 uns schildert, im Vers 21. Also er hat einen Namen über jeden Namen. Jetzt schau nochmal in den Hebräerbrief rein. Hebräer 1, Vers 4. Da lernst du noch was in diesem Vers, warum dieser Name so bedeutsam ist. Hebräer 1, Vers 4 wird uns das geschildert. Nämlich, wenn du ganz wörtlich liest, da heißt es, er ist um so vieles besser geworden als die Engel und wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Dieses Wort vorzüglicher ist köstlich, aber das Wörtliche ist noch köstlicher. Dort steht nämlich, er hat einen durchtragenderen Namen erhalten. Durchtragender ist vorzüglicher, keine Frage. Es trägt nämlich durch. Also dieser Name, dieser höchste Name, den Paulus uns im Epheserbrief schildert und den wir gerade erklärt haben, der ist der durchtragende Name. Den hat der Christus erhalten. Diesen durchtragenderen Namen. Und deshalb gibt es in keinem anderen Namen Rettung nach Apostelgeschichte 4, Vers 12. Ja, und jetzt steht hier noch in diesem Vers, und das muss ich den Äonen noch erklären, das geschieht hinein, oder nicht allein in diesem Äon, sondern auch in dem künftigen, sagt Paulus Epheser 1, 21. Für alle die, die das noch nicht wissen, Äon ist also ein Zeitabschnitt. Ihn mit Ewigkeit zu übersetzen ist falsch. Kann man erklären und beweisen, ist kein Problem, aber nicht das Thema von heute. Es geht also um einen Zeitabschnitt, der Anfang und Ende hat. Und jetzt kannst du sagen, ja, wenn er nur hinein in diesen und in den künftigen Äonen regiert, was ist denn dann danach? Die Frage ist berechtigt, weil wir wissen, dass die Äonen vollendet werden. Es gibt eine Vervollständigung oder Vollendung der Äonen nach der Schrift, eine Wiederherstellung des gesamten schöpflichen Zeitraumes hinein in die göttliche Herrlichkeit, Römer 8. Die ganze Schöpfung wird freigemacht. Wohin? Zur Herrlichkeit der Kinder Gottes steht da. Das glaube ich. Und deswegen werden die Äonen, die ja Teil der Schöpfung sind, wir haben vorhin gelesen, Hebräer 1, 2, dass Christus diese Äonen gemacht hat, werden diese Äonen auch zu Ende gehen. Das heißt, die Ewigkeit geht zu Ende. Das kannst du ja nicht hinschreiben. Das wäre ja ein Widerspruch. Aber genau das steht dort. Also kann ich das Wort nicht mit Ewigkeit übersetzen, weil das irreführend ist. Gut, damit wäre der Vers 21 erklärt und in 22 muss ich noch was zu sagen, zu 23, ihr merkt, es wird eng, aber wir kriegen das hin, weil wir sind ja unter dem Geist Gottes und der wird uns das jetzt aufleuchten lassen. Und jetzt sagt er im Vers 22, Paulus in seiner Schlussfolgerung, in seinem Gebet, und alles unterordnete er unter seine Füße und gab ihn als Haupt, Achtung, über alles der Versammlung, Gemeinde, Ekklesia, der Leibesgemeinde, wie du es auch sehen willst. Also alles ist untergeordnet unter seine Füße. Brauchen wir eigentlich nicht lange darüber reden. Ist schon klar, steht mehrfach in der Schrift. Paulus spricht auch in 1. Korinther 15 davon und sagt, er unterordnete alles unter seine Füße. Wenn ich das doch weiß, und wenn ich auch noch die Füße und den Schemel halsgeschichtlich betrachten kann, dann weiß ich, aus dem hebräischen Grundtext geht hervor, der Schemel, hebräisches Wort, heißt eigentlich wirklich das Blut, wenn ich es hebräisch wörtlich lese. Also stehen die Füße Gottes im Blut. Was für ein Blut? Blut des Christus. Was ist das Blut? Es reinigt. Im Blut des Christus ist alles gereinigt und wiederhergestellt. Also das Unterordnen unter die Füße heißt also hineinstellen in das Blut des Christus und damit ist es zur Wiederherstellung zubereitet oder in die Rechtsgrundlage Gottes genommen, um es wiederherstellen zu können. Das ist von Gott so angeordnet und weil alles das Wort unterordnen hat es ja mit Ordnung zu tun. Weil es eine göttliche Ordnung gibt, sollten wir die jetzt uns auch noch kurz anschauen. In 1. Korinther 11, Vers 3. 1. Korinther 11, Vers 3 ist der klassische Vers dafür. Diese Hauptesordnung, die Gott festgelegt hat, zu erklären und zu verstehen. Also die Unterordnung geschieht nach einem ganz bestimmten Prinzip. Die Hauptesordnung ist geschildert in 1. Korinther 11, Vers 3, wo es heißt, ich will aber, dass ihr wahrnehmt, dass der Christus das Haupt jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau aber ist der Mann. Des Christus Haupt aber Gott. Merkst du das? Die Hauptesordnung. Da kommt erst Gott, dann kommt Christus, dann kommt jeder Mann. Der nichts von Gläubigen, jeder Mann und dann kommt die Frau. Das ist keine Abwertung für euch, Schwestern, ne? Dass ihr sagt, ja, jetzt stehen wir wieder an der letzten Stelle, ne? Typisch, ne? In der Wirtschaft verdienen wir weniger und bei so Macho-Völkern, da wird die Frau unterdrückt und all sowas. Das ist ja menschlich, biblisch ist das anders. Biblisch ist die Frau ja nicht weniger wert, sondern da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ihr merkt, ne, man kann 100 Themen auf einmal machen. Das geht einfach nicht. Die Frau ist die Gehilfin des Mannes sein Gegenüber. Und wir haben über diese Hilfe hier schon gesprochen, welche Bedeutung sie hat. Denn wenn einer geholfen kriegen muss, ist er doch der Schwächere eigentlich. Ne? Also wenn ich eine Hilfe brauche, wozu brauche ich eine Hilfe, wenn ich selber kann? Ne? Also wenn die Frau meine Hilfe ist, Achtung, ne? Aber jetzt, dass du nicht auf die Idee kommst, sagst, ja, ich bin der Kopf, meine Frau der Hals, ne? Die dreht den Kopf, das wäre wieder Missachtung der Autorität. Gut, also zurück zum Thema. Er ist das Haupt über allem. Er ist das Haupt über allem, aber in einer Ordnung, die Gott festgelegt hat. Gott, Christus, Mann, Frau. Dazwischen sind noch die Engel, darüber haben wir ja gesprochen. Es geht ums Prinzipielle. Also die Hauptesordnung wird nicht außer Kraft gesetzt, wenn Christus oder Gott in Christus alles wiederherstellt. Das muss uns auch klar sein. Und jetzt möchte ich noch zwei Verse lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 23 als erstes zu diesem Gedanken. Epheser 5, Vers 23. Da steht, weil der Mann Haupt der Frau ist, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist, der Retter des Leibes. Also Hauptesordnung, auch die Gemeinde, die Leibesgemeinde hat ein Haupt. Wenn du dir jetzt vorstellst, einen Menschen mit Kopf und Körper, dann wäre also der Kopf der Christus und der Körper oder der Leib ist die Versammlung, die Gemeinde. Wenn du dazugehörst, bist du Teil dieses Leibes. Wenn also der Kopf im Himmel in Rechtsgrundlagen Gottes hingesetzt ist, wo ist dann sein Leib? Der muss da auch da sein. Man kann ja nicht zerreißen. Ne? Was nutzt der Kopf ohne Leib? Dann kommt der Kopf ja nirgends hin. Er braucht ja die Beine. Also wir müssen das als Ganzes sehen. Natürlich mit unserem Verständnis. Das ist nicht so einfach, keine Frage. Aber Haupt und Leib gehören zusammen. Da, wo das Haupt ist, ist auch der Leib. Eine Seite zurück, Epheser 4, Vers 15, steht, als wahrseiend, aber in Liebe, sollten wir alles, was es gibt, zum Wachsen bringen, hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Und jetzt kommen wir zu diesem großartigen Höhepunkt, nämlich zum Ende der Predigt gleich, wenn wir diesen Höhepunkt richtig wahrnehmen. Also wir haben eben gelesen, erst das Haupt, wir sind der Leib. Jetzt steht hier Epheser 4, 15, wir sollen das ganze All, die gesamte Schöpfung, alles, was es gibt, zum Wachsen bringen hinein in ihn. Das ist unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe der Leibesgemeinde. Und deswegen, der Vers 23 als letzter von den Versen, die heute zur Grundlage hier liegen, da sagt er doch, welche sein Leib ist, nämlich die Versammlung. Die Versammlung ist sein Leib, Bestätigung. Die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Da muss man nochmal ganz langsam drüber nachdenken. Auch vor allem, wenn man das erste Mal hört. Also, er ist das Haupt, er ist der Kopf, wir sind der Leib. Und jetzt sagt Paulus hier, dieser Leib, nämlich wir, vervollständigen den Christus, der seinerseits das ganze All vervollständigt. Also die Leibesgemeinde macht den Christus vollständig und dann macht dieser Gesamtchristus das ganze All vollständig. Das ist der Heilsplan Gottes. Der wird hier in diesen wenigen Worten geschildert. Und wenn wir jetzt mal Römer 11, Vers 36 dazu lesen, und wenn du das wirklich liest, dann wird dir das keine Schwierigkeiten mehr machen, auch wenn du das heute zum allerersten Mal hörst. Das spielt keine Rolle. Ich bin immer der Meinung, als Paulus anfing zu predigen, hatte keiner Ahnung, was er ihm sagt und was hat er den Leuten für Sachen erzählt. Und genauso machen wir das. Also Römer 11, Vers 36 steht, wie das geht, wie diese Vervollständigung, von der wir eben in Vers 23 gelesen haben, funktioniert. Da heißt es, aus ihm, durch ihn und hinein in ihn ist das All. Alles, was es gibt. Gesamte Schöpfung. Ihm ist die Herrlichkeit hinein in die Äonen. Amen. So war der Vers. Also wie ist das mit der ganzen Schöpfung? Die ist aus ihm, sie besteht durch ihn und sie muss wieder hinein in ihn. Der Gesamtzusammenhang spricht hier von Gott. Man kann das auf Christus münzen. Sie gehören ja beide zusammen. Warum? Weil vorher aus Jesaja zitiert ist. Und wir wissen von Hebräer 1, der alttestamentliche Yahweh ist der Christus des Neuen Testamentes. Also man kann das nicht trennen. Das nur am Rande für die ganz Kritischen. Also wir können hier sagen, aus Gott, durch Gott und hinein in ihn ist das ganze All, dazu gehört auch der Christus und wir sind wachstümlich daran beteiligt. Wollt ihr noch zwei Wachsverse hören dazu, weil die sind wichtig, aber vorher noch Kolosser 1, Vers 20, hätte ich jetzt fast vergessen. Im Sinn behalten, Kolosser 1, Vers 20, im Sinn behalten, alles ist aus ihm und alles muss wieder hinein in ihn, das sagt uns die Bibel. Und in Kolosser 1, Vers 20, wir haben vorhin schon Vers 16 gelesen, wo im Grunde das Gleiche steht, dass das alles aus ihm ist, weil er es gemacht hat. Und in 20 heißt es dann, und jetzt hat Gott in dem Christus oder durch den Christus in jeder Beziehung das ganze All verändert. Versöhnt steht bei dir in der Bibel. Versöhnen heißt wirklich verändern. Katalasso, von oben nach unten in jeder Beziehung ändern. Das ist in dem Christus passiert. Und jetzt sagt er hier, er hat das ganze All in jeder Beziehung verändert, in dem Christus Frieden machend durch das Blut seines Pfahles oder das Blut des Kreuzes. Also das Blut des Christus auf Golgatha war die Rechtsgrundlage dafür, dass das ganze All verändert worden ist. Die glauben das nicht. Das glauben nur die Gläubigen und da glauben es noch nicht alle. Also es gibt ja auch viele ungläubige Gläubige, weil sie nicht glauben, was geschrieben steht. Also in dem Christus ist alles schon verändert. Und da sagt Jesus, ihr werdet nicht bestraft, weil ihr sündigt. Nein, ihr werdet bestraft oder zurechtgebracht, ist das ja eigentlich gerichtet, zurechtgebracht, weil ihr nicht glaubt, was ich euch sage. Das ist ein Unterschied. Also, dass wir Sünder sind, dafür können wir ja nichts. Römer 5, ne? Haben das von Adam geerbt. Dass Gott deswegen uns geschenkweise zurechtbringt, dafür können wir auch nichts. Das hat er so vorgesehen. Das kannst du gar nicht ablehnen. Dass er alles zum Ziel bringt, das hat er sich vorgenommen. Deswegen hat er in dem Christus das ganze All verändert. Das sagen manche Leute, ja, da hätte ja Christus nicht sterben müssen, wenn er sowieso alles zum Ziel bringt. Welch eine Unvernunft. Gerade weil er alles zum Ziel bringt, weil er alles wiederherstellt, deswegen musste er die Rechtsgrundlage dafür schaffen in dem Blut des Christus, sonst wäre er nämlich ungerecht geworden. Und das kann er sich nicht leisten. Also jetzt noch das Wachsen, Epheser 4, Vers 12 bis 16, lesen wir dazu, damit wir das verstehen. Das ganze All ist verändert worden und die Leibesgemeinde hat die Aufgabe, zusammen mit dem Christus das ganze All wachstümlich in Gott hineinzubringen, um das mal mit anderen Worten zu sagen. Epheser Kapitel 4, ich lese 12 bis 16. Da steht im Vers 11 vorher, was es alles gibt, nämlich Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, auch Apostel werden genannt. Wozu sind die da? Wozu sind die da? Vers 12. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Was für ein Dienst? Für die Erbauung des Leibes des Christus. Erster Punkt. Bis wir alle hingelangen in die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, in den vollendungsgemäßen Mann, in das Vollmaß des Wuchses, der Vervollständigung des Christus. Da wächst was. Der Christusleib wächst. Wir sind daran beteiligt. Auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetragen von jedem Wind der Belehrung in der Arglist der Menschen in ihrer Fähigkeit, alles zu wirken, zu der Methode des Irrtums hin. Als Wahrseiende, aber in Liebe, sollten wir die alle, das All, alles was es gibt, zum Wachsen bringen hinein in ihn. Das ist das Ziel, da das Haupt ist Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengebracht durch jedes unterstützende Gelenk gemäß der Innenwirkung im Maß eines jeden Teiles, das Wachstum des Leibes zu veranlassen zu seiner Erbauung in Liebe. War viel Text, nochmal kurz zusammengefasst, worum geht es? Der Leib muss vervollständigt werden, das ist Wachstum, wird in mehreren Versen beschrieben, einen haben wir gelesen oder ein paar davon. Und dieses Wachstum hat das Ziel, dass alles in den Gott hineinkommt. Und wenn alles in den Gott hineinkommt und so vervollständigt wird, muss es logischerweise alles göttlich Licht und Liebe sein. Da gibt's nichts Schlechtes mehr. Und deshalb verstehen wir jetzt, und damit will ich schließen, Epheser 4, Vers 10. Deswegen ist für uns jetzt Epheser 4, Vers 10 logisch und schlüssig und gar nicht mehr so schwierig zu verstehen im Gesamtzusammenhang des Themas, dass Christus sozusagen erhöht worden ist über jede Autorität. Denn es heißt in 4, Vers 10, er ist hinaufgestiegen über alle Himmel, auf dass er das ganze All, alles was es gibt, vervollständige. Das ist der Heilsplan Gottes. In einem Satz, den hätte ich am Anfang lesen können, hätten wir Amen sagen können, wieder nach Hause gehen. So einfach ist das. Und weil das so einfach ist, deswegen haben die Leute große, große Mühe damit. Also, ich fasse zusammen. Was lernen wir aus Epheser 1, 20 bis 23? Wir lernen, dass sämtliche Gotteskräfte nicht nur in dem Christus, sondern auch in uns zur Wirkung gekommen sind, dass wir zusammen mit dem Christus Autorität haben über alle anderen Autoritäten, dass in diesem Christus zusammen mit uns aufgrund der Unterordnung und des Wachstums alles vervollständigt wird und zum Ziel gebracht und wir sind daran beteiligt. Was heißt es also für dich, für nachher und für morgen, für nächste Woche, für nächsten Monat? Das heißt, wenn wir Teil dieses göttlichen Planes sind, wenn wir Teil dieses Christus sind, dann kannst du mit einem ganz anderen Bewusstsein, nicht mit Selbstbewusstsein, sondern mit Christusbewusstsein durch diese Welt gehen. Und dazu segne der Herr dich und sein Wort. Amen.